So, was muss ich wissen, bevor ich in diesen Podcast gehe?
Wann erscheint der Podcast?
Donnerstag.
Dann noch nichts.
Okay, die erste Neuverpflichtung.
Ja, da kommt jetzt ein bisschen Bewegung rein.
Emil Johansson?
Ist meiner Kenntnis nach noch nicht bekannt, was mit seinem Vertrag in Dresden passiert.
Okay, Bicker geht nicht, spielt noch. Wen haben sie sonst noch? Norwin Panocha spielt noch. Dennis Lobach! Möchtest du dazu was sagen?
Wurde von den Löwen Frankfurt verabschiedet und man hörte, dass der ein oder andere ihm eine Träne nachweint.
Spricht ja dann, wenn es tatsächlich der Fall sein sollte, für euch. Wenn ihr ihn tatsächlich verpflichtet.
Wenn, ja.
Wenn. Liebe Freunde der Nacht, wir würden auch gern auf die ersten Playoff-Spiele eingehen, können wir aber nicht. Da André Günther gesagt hat, dieser Podcast muss Dienstag stattfinden, da ist mal ein freier Tag.
Erstmal ehrt ihn, dass das dass
an seinem freien Tag hier ist. Arbeitet, ja, stimmt.
Das ist richtig. Ja, ich glaube aber auch, dass das am Ende des Tages auch Schall und Rauch ist.
Hm? André Günther und Frey, ja, das stimmt. Das würde ich
nein, ich meine die Playoff-Spiele, so, über die wir gegebenenfalls reden würden, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was findet heute Abend statt. München gegen Ingolstadt. Und
also zeichnet Dienstag auf, ja. Nochmal, sei es gesagt, ja.
Nur ein anderes Spiel?
Ich weiß es nicht. Im Kopf. Wer setzt sich denn eigentlich durch im Viertelfinale?
Köln? Was haben wir? München gegen Ingolstadt, da bin ich bei München. Köln gegen Schwenningen ist die Favoritenrolle, glaube ich, klar verteilt. Muss man auch Köln sagen. Mhm. Dann Straubing gegen Berlin, die übrigens heute Abend spielen, wie der top informierte Herr Günther uns gerade signalisiert. Finde ich sehr interessant. Straubing macht über die gesamte Saison natürlich den besseren Eindruck. Berlin und Playoffs weiß man spätestens seit dem letzten Jahr. Bin ich sehr gespannt. Ich würde trotzdem sagen, dass sich da auch aufgrund des Heimvorteils dann die Straubinger ausnahmsweise mal durchsetzen. Das war ja die letzten Jahre nicht der Fall gegen Berlin. Wäre für sie dann ein nächster Schritt. Und dann haben wir noch Mannheim gegen Fishtown. Auch da ist die Favoritenrolle, glaube ich, relativ klar verteilt. Wobei, wenn man sich die Leistung von Herrn Gudlewskis unter anderem zum Beispiel auch hier...
Gut, das ist natürlich das Torhüter-Duell, ne? Franz Rett.
Richtig.
Mattsson gegen Gudlewskis könnte über einen Torhüter entschieden werden.
Könnte. Mannheim natürlich eine brutale Qualität im Kader mit der Tiefe auch, wo Bremerhaven grundsätzlich nicht mithalten will, glaube ich auch gar nicht. Die kommen über andere Aspekte. Und ja, am Ende hast du natürlich als besser platzierte Mannschaft im Viertelfinale im Zweifel immer den Heimvorteil. Also so ein siebtes Spiel hätte ich dann beispielsweise ungern in Bremerhaven, so als Beispiel. Mhm. Spiele ich dann lieber in Mannheim. Insofern glaube ich schon, dass sich in allen Serien das besser platzierte Team durchsetzen wird.
Mal gucken, ob du recht behältst, mein schlanker Freund. Was gab es sonst so erste Woche ohne Spiel?
Ja gut, die hat ja jetzt gerade erst, also in der letzten Woche.
Nee, letzte Woche war ja schon spannend.
Ja, ohne nein, ja, im Vergleich war sie nicht. Sonst? Ja, geht. Das Wochenende war entspannt, das ist richtig. Das
echt?
Ist,
was hast du gemacht?
Das geht dich gar nichts an. Mann. Aber das ist auf jeden Fall.
Dachte ich eigentlich, weil wir starten ja auch mal einen Freizeit-Podcast, weil es ja bald in die Sommerpause geht. Vergiss und du sagst, mir hast Minigolf gespielt oder ein gutes Restaurant.
Nee, Minigolf habe ich nicht gespielt. Auch ein gutes Restaurant kann ich nicht empfehlen, aber bleibt ganz viel Zeit für andere Dinge, erfreulicherweise. Man muss sich immer erst dran gewöhnen, dass vor allen Dingen sonntags nichts ansteht.
Ja, das stimmt. Also wenn ihr gute Hinweise habt, schickt uns gerne eine Instagram-Nachricht, was man so im Sommer tun kann. Ich gebe sie gerne an Felix weiter.
Ja, sonst weiß ich nicht, was ich machen soll. Bitte, bitte.
Urlaubsplanung eigentlich?
Ja, auch das geht dich und die Leute natürlich mal wieder nichts an, aber...
Du teilst einfach zu wenig aus deinem Privatleben mit uns.
Ja, das ist richtig, aber deswegen sitzen wir auch nicht hier. Aber auch da werden wir alle mal die Gelegenheit nutzen und ein, zwei Wochen durchatmen in den nächsten Wochen und Monaten.
Wo André Günther so seine Urlaube verbringt.
Ja, das wollen die Leute bestimmt wissen.
Ja, ich glaube auch. Vielleicht kann der uns mal ein paar Freizeit- und Reisetipps geben.
Passionierter Skifahrer ist. Ansonsten bin ich auch
der
gespannt.
Ist vor allen Dingen passionierter Urlauber. Aber...
Das müsst ihr verhackstücken.
Ja, da finden wir eine Ebene. So. Sonst über irgendwas sprechen? Ich suche.
Personalthemen haben wir ja mit Franz abgehandelt am Freitag.
Der Sonderausgabe. Auch. Übrigens gut, also Der raschelt in meinem Karton.
Gut gehört?
Ja.
Ja, guck mal.
Ja, waren, glaube ich, alle 99 dabei. Oder haben wir weniger? Ich weiß, ich habe es nicht mehr so im Blick.
Ja, spricht für den Inhalt und spricht für die Relevanz der Meldung. Aber da können wir ja gleich auch nochmal die andere Seite quasi fragen.
Genau.
Du bist ja hier unser Haus- und Hofberichterstatter.
Natürlich. Das wissen wir ja alle. Ja. Ich bin auch geschätzt für meine unkritischen Bemerkungen.
Genau.
In diesem Kontext. Deshalb haben wir die beiden anderen eingeladen. Und willst du losstarten, Ronald?
Ja, mach doch mal.
Ach, warte mal. Oh,
ich muss mir kurz jetzt aufrichten.
Es läuft gerade nicht. Warte. Doch jetzt.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Säulersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz. Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, dass Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hämer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Herzlich willkommen, liebe Kühlschweine Iserlohn-Nation, zum geilsten Podcast des Jahres.
Des Monats.
Jetzt kriegt ja, Felix. Wir Ende haben eingeladen, damit Felix mal richtig auf die Fresse kriegt.
Ich hab da ja im. Rund um Weihnachten oder um den Jahreswechsel schon versucht. Ich würde behaupten, das hat so geklappt. Semi geklappt. Und das Schöne ist, seitdem habe ich auch viele Argumente auf meiner Seite. Deshalb freue ich mich ehrlicherweise, das umgekehrt vielleicht ein wenig zu entkräften können, was damals so in den Raum gestellt wurde.
Naja, auch André Günther und vor allen Dingen auch der Kollege Carsten Hummel müssen ja zugeben, dass wir beiden, die hier so wöchentlich diesen Podcast machen, in einem Recht gehabt haben. Das müsst ihr uns attestieren, also nur uns, ja, nicht sportlich, aber dass wir gesagt haben, die Mannschaft kann mehr als absteigen. Das haben wir immer behauptet. Hat geklappt, oder André?
Auf jeden Fall. Also da, der Meinung waren wir aber auch, dass sie dass sie nicht ihr komplettes Leistungspotenzial bis dahin abgerufen hat, wo wir den letzten Podcast als Zwischenbilanz aufgezeichnet haben zum Jahresabschluss. Also da waren wir uns, glaube ich, alle einig. Die Frage war, wann kriegen sie die Wende hin, beziehungsweise die kam ja auch vorher. Von daher waren wir zu dem Zeitpunkt schon wieder relativ optimistisch.
Also demütig. Läuft. Ja. Sollen wir es damit beenden? War ein schönes Abschluss. Könnte mal. Also, sagen wir mal freundlich guten Tag bei den Herren Günther, der den Iserlohner Kreisanzeiger repräsentiert in unserer wunderbar kleinen Show hier. Und beim noch stummen Kollegen Carsten Humme, der aber auch schon gelächelt hat.
Ja, ja.
Weil es die Kompetenz von ihm und mir eindeutig wieder alles überstrahlt.
Ja,
also zumindest in Richtung Freizeitpodcast.
Das ist unbestritten, da seid ihr ganz weit vorne.
Ja, würde ich auch so sagen. Ja, wir haben euch eingeladen, weil wir dachten, wir können mal so ein bisschen über eine Saison sprechen. Und Felix erklärt uns die Regeln für das heutige Gespräch.
Was hast du welche festgelegt? Nur der mit dem Redestein darf reden oder was? Oder wer die, was es da nicht alles gibt? Nö, wir plappern einfach alle drauf los und dann gucken wir mal, wer sich durchsetzt. Am Ende wahrscheinlich du. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Die beiden müssen das auch noch ein bisschen üben. Ich weiß nicht, gibt es Regeln? Ich habe nur im Kopf, muss man ja auch sagen, ihr habt ja nicht alle schlecht geredet vor, wann haben wir gesessen? Kurz vor Weihnachten war das,
ja,
ne?
Ja, ja. Oder haben wir den sogar zwischen den Tagen gemacht?
Wir haben ihn ausgestrahlt zwischen den Tagen. Ich glaube aber, dass wir ihn vor Weihnachten aufgenommen haben. Dementsprechend ist es ziemlich genau 3 Monate
23.12.
Grandios, genau.
Hat er mich vielen vom Dank. Tisch weggeholt und ich bin hier angereist.
Genau, ja. Und schwupp hast du deinen festen Platz in diesem Podcast.
Und bevor,
herzliches Beileid.
Ja. Bevor Mirko den nach wie vor großartigen Gag macht, dass es hier keine Kekse gibt heute, wische ich das jetzt einmal kurz vom Tisch.
Und kein Glühwein.
Und kein Glühwein, den gab es da damals auch schon nicht.
Leider nicht.
Diesen Podcast hier wird es auch niemals mit Alkohol geben. Das sei an der Stelle auch schon mal gesagt, für alle, die vielleicht noch überlegen, unter diesen Bedingungen dann mal hier vorbeizuschauen. aber man muss ja sagen, vor gut 3 Monaten habt ihr beiden auch nicht alles schlecht geredet. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass zumindest André noch ein wenig skeptisch war und was mir da hängen geblieben ist, so nach dem Motto, das müssen wir jetzt dann aber auch oder bestätigen. Und deshalb wäre meine erste Frage, André, ist das aus deiner Sicht geglückt?
Was hast du kritisiert und was fühlst du jetzt bestätigt oder nicht bestätigt?
Bitte. Also es gab ja nochmal, um die Saison nochmal kurz Revue passieren zu lassen und zu dem Zeitpunkt dann anzukommen. Es gab ja einen schweren Start mit einer relativ enttäuschenden Punktebilanz. Dann gab es dieses Spiel Ende November in Dresden, was im Nachhinein als Wendepunkt zu sehen ist, das 6:1 in Dresden. Und danach gab es halt einen knappen Monat, bis wir aufgezeichnet haben, in dem es dann deutlich besser lief als davor. Und das war dann, ja, ein Aufschwung. Und da habe ich gesagt, das müssen sie jetzt in den kommenden Spielen und auch in den kommenden Monaten halt bestätigen, diese Form, und nicht wieder in ein Loch zurückfallen. Genau, das war da eigentlich so der Ausgangspunkt.
So, jetzt darfst du die Frage beantworten, die Dötz gestellt hat.
Sie haben es bestätigt und das hat mich auch sehr gefreut und das auf eine relativ konstante Art und Weise. Also wenn man sieht, wie die Punktausbeute bis am Ende der Saison war, dann steht halt oder besteht die Frage, warum halt sowas nicht mal über eine ganze Saison funktioniert. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es dann gelaufen ist. Das lief dann wirklich sehr gut. Ich habe nochmal nachgeguckt. Allein nur die zweite Saisonhälfte waren es 38 Punkte, die geholt wurden. Wenn sie allein nur 35 oder so holen würden und das mal zwei, dann hätten sie die Playoffs erreicht. Also
tatsächlich so, ich habe auch nochmal geschaut, so in den letzten 2-3 Jahren und das ist ja da, wo die Reise hingeht, waren es dann immer so 70 Punkte, die du brauchtest, um ernsthaft um Platz 10 mitzuspielen oder dabei zu sein. Ja, das hat uns hinten raus sicherlich ein bisschen gefehlt. Das ohne Frage. Carsten, würdest du sagen, dass wir in der Phase auch wirklich das Glück, was wir zweifelsohne in der ersten Saisonhälfte nicht hatten, dann hatten? Oder wie ist dieser Umschwung auch zu erklären?
Ja, die Mannschaft hatte natürlich mehr Glück, hat sich das aber auch erarbeitet, ganz klar, das muss man sagen. Und die war ja auch nicht in der ersten Hälfte schlecht. Sie haben Spiele knapp verloren oder unglücklich verloren, wie das Heimspiel gegen Frankfurt, wo man dann kurz vor Schluss einen Ausgleich kriegt und in der letzten Sekunde noch die Niederlage kassiert. Also sie waren nicht wirklich, man muss ja vergleichen zu den Jahren davor, da war es ja teilweise unterirdisch, was dann teilweise während der Saison abgelaufen ist. Und die Mannschaft war jetzt nicht wirklich schlecht und sie hat sich vielleicht unter Wert verkauft am Anfang und irgendwann hat es dann Klick gemacht. Das ist wahrscheinlich auch eine Kopfsache. Wie gesagt, dieses Spiel gegen Dresden, was alle ja immer wieder sagen, das wäre es. Vorher waren drei Spiele, wo sie kein Tor geschossen haben.
Und aber nicht schlecht gespielt haben. Ja. Wenn du nochmal an das Mannheim-Spiel erinnerst,
das Spiel davor,
das war ein scheiß Ergebnis mit 0-4. Ne?
Aber das Spiel davor am Freitag in Frankfurt, das war ein Armutszeugnis. Ja, das muss man sagen, wirklich, da habe ich gedacht, wirklich, die Mannschaft fällt jetzt so langsam auseinander. Da war gar nichts. Gut, das Sonntagsspiel war wieder gut. Und dann kommt das Spiel in Dresden, wo man wirklich auch mal einen Befreiungsschlag mit 6 Toren macht. Und das muss dann den Klick gegeben haben. Also das muss man sagen. Also ich fand die ganze Saison nicht so schlecht wie manche andere Saisons davor, definitiv.
Sollen wir jetzt aufhören oder wollen wir weitermachen?
Ja, das Kuriose ist, wenn man die insgesamt die Statistiken alles vergleicht, dann sind die Unterschiede nicht so riesig. Und ich weiß nicht, ob man es, es gibt ja dann doch ein paar Unterschiede, ob es uns gelingen kann, diese greifbar zu machen. Also vielleicht auch nochmal von der Draufsicht her. André, wie siehst du die Situation, weil du ja auch gerade gefragt hast, wie können wir das verhindern, dass Anfang der Saison mal so ein Tal ist, kann, glaube ich, nicht schaden, mit einem entsprechenden Kern und einer gewissen Konstanz über den Sommer zu gehen. Wie siehst du in dem Punkt da vielleicht auch einen Unterschied zu den Vorjahren?
Als allererstes, die würde ich gleich beantworten, die Frage, aber eins muss man ja auch sagen, wenn man jetzt rein auf die Statistik guckt und nur die nackten Zahlen mal auf sich wirken lässt, dann habe ich auch nochmal nachgeguckt. Ich glaube, in den letzten 8 Jahren gab es 5 Saisons, die die Hauptrunde 52 Spiele waren. Es gab diese eine Corona-Saison, wo es nur die Nord- und Südgruppe gab. Die müssen wir mal rausnehmen. Und es gab 2 Spielzeiten, da gab es 56 Spiele mit 15 Mannschaften in der Liga. Wenn man nur die 5 nimmt, die vergleichbar sind mit 52 Punkten, haben es die Roosters nicht einmal
spielen.
Entschuldigung.
Punkte haben wir ein paar mehr
geholt. Darauf wollte ich jetzt hinauskommen, haben es die Roosters nicht einmal geschafft, über 60 Punkte zu kommen in diesen fünf Spielen, in diesen fünf Spielzeit. Saisons, wo es 52 Spiele gab. Und das ist die große Gefahr aus meiner Sicht, warum du dich in den Jahren auch immer in so einem Hamsterrad begeben hast, weil du immer, wenn du nicht selber mindestens 65 Punkte holst, da kannst du das alles selbst entscheiden und sagen, ich bin selber in der Lage, über 65 Punkte zu holen, dann habe ich mit dem Klassenerhalt
Abstiegskampf,
richtig, nichts mehr zu tun. So, aber ansonsten bin ich halt darauf angewiesen, was macht die Konkurrenz? Habe ich Glück, gibt es Mannschaften, die noch weniger Punkte holen als ich? Habe ich Pech, bin ich halt die Mannschaft, die am Ende absteigen muss. So, und das war in den fünf Spielzeiten halt immer der Fall. Und zum Glück gab es Mannschaften, entweder ein oder zwei, die halt schlechter waren als die Roosters. In diesem Jahr hattest du das Riesenglück, Gesundheit, Mirko, aber es dauert, glaube ich, länger.
Ich wollte gerade sagen, der hat zwar freundlicherweise,
wenn der einmal anfängt, dann
hat zwar freundlicherweise den Kopfhörer abgesetzt, aber es so, lässt sich nicht, verhöhlen.
Und jetzt kommen wir zu dem großen Unterschied. In diesem Jahr hattest du eine Mannschaft, die weit abgefallen ist, was es in den Jahren zuvor nicht gab. Und das hat den Roosters die Riesenchance geboten, relativ frühzeitig konkret planen zu können. Und das sehe ich als Riesenvorteil für das kommende Jahr. Franz, das hat er auch immer betont, konnte in den Gesprächen immer schon konkreter werden mit möglichen Kandidaten und ist ja auch zum Start in den Sommer eigentlich jetzt schon viel, viel weiter, als er in den im letzten Jahr war. Und auch viel weiter als die Direktoren waren es ja nicht, die sportlichen Leiter, die es vorher gemacht haben. Zudem gibt es die erste Saison, wo du sagst, dass ein Trainer die komplette Saison überstanden hat und auch in die neue Saison mit reingeht. Heißt, du hast jetzt einen Kader mit 60%, der bleibt ungefähr, die schon das System kennen, die schon bestimmte Abläufe kennen, die Erwartungen des Trainers kennen. Und von daher glaube ich, dass du darauf aufbauen kannst. Und wenn du die richtigen Schlüsse aus dieser Saison gezogen hast, wo du dich in welchen Bereichen verbessern musst und das auch schaffst mit den Neuzugängen, dass die auch die Erwartungen dann erfüllen, dann glaube ich, hast du die Möglichkeit, vielleicht auch mal eine ähnliche Hinrunde zu spielen, wie du jetzt eine Rückrunde gespielt hast.
Mirko, vielleicht, weil du ja dann doch auch noch ein bisschen den Blick in die Liga hast, ist das, was André gerade beschrieben hat, jetzt haben wir noch nicht so viele Personalentscheidungen, Frankfurt, glaube ich, schon ein paar Sachen, Augsburg hat die Gespräche beendet, aus Nürnberg haben wir jetzt auch ein paar Dinge. Ist das sind die Roosters da vielleicht sogar ein Stück weit im Vorteil oder wie würdest du das beurteilen?
Im Vorteil im Vergleich zu anderen, die das...
Dass man diesen Stamm eben hat. Oder sind wir da zumindest mal nicht im Nachteil? Vielleicht kann man so sehen. Das war die letzten Jahre schon signifikant. Ne?
Fakt ist einfach, weil das ist ein Gefühl, über das wir schon, Felix, ich, aber auch mit den anderen mal so ein bisschen gesprochen haben. Die eine Variante ist, es hat ja immer in den letzten Jahren, wenn es schwierig war, bis in den November, teilweise sogar bis in den Dezember gebraucht, bis Mannschaften einen Umschwung bekommen haben. Die Frage, die sich auf jeden Fall stellt, ist, wie lange braucht ein neuer Trainer mit einer neuen Mannschaft, um Dinge an den Start zu bringen? Also wir reden immer über eine Phase von 6 Wochen, hast du Vorbereitung und dann muss losgehen. Hörst du ja auch immer, sagen sie dir auch alle. Und ich glaube, das geht nicht. Das hat es eindeutigst gezeigt. Und das trifft ja auch nicht unbedingt auf Augsburg zu in dieser Saison, weil die waren eher mit einer Siegesserie am Start, aber sind dann nochmal eigentlich so ein bisschen in den Tal gekippt. Bei Dresden, die haben es nie geschafft, aber das liegt, glaube ich, auch an anderen Gründen, dass sie die Mannschaft grundsätzlich zu alt gestaltet haben und weitgehend gar nicht anders gestalten konnten, muss man auch nochmal sagen. Interessant ist, und das würde ich gerne nochmal, also auch gleich mit euch beiden nochmal thematisieren, braucht es wirklich so lange? Oder ist das einfach nur purer Zufall, der uns hier am Seiler See zumindest mal in den letzten 3 Jahren passiert ist? Und grundsätzlich, wenn du auf die Liga schaust und das, was passieren muss oder nicht passieren muss, dann bleibt es das alte, vermaledeite Thema, wo du einfach festhalten musst, diese Auf- und Abstiegsregelung, so gut, wie sie für den sportlichen Kontext ist, das ist unbestritten. Aber der Weg dahin ist nicht der richtige. Diejenigen, die bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen, haben keine Chance zu planen. Und jetzt stellt euch mal vor, es wäre ähnlich gewesen, Dresden würde jetzt noch den Klassenerhalt schaffen, weil Weißwasser die Meisterschaft in der DL2 gewinnt. Stellt euch das mal vor. Welchen Schritt weiter würde Dresden kommen, wenn sie nicht absteigen? Keinen Meter.
Nein.
Vor allen Dingen, Punkt 1, nicht nur, weil sie jetzt eine DL2-Mannschaft bauen. Also Kollege Baxi ist ja dran und die planen für die zweite Liga. Aber jetzt stell dir mal vor, die würden wirklich die Klasse erhalten und die wären trotzdem, selbst wenn sie auch auf DL spekulieren würden, keinen Meter weiter, weil kein Spieler mit DL-Qualität, vor allen Dingen im deutschsprachigen Segment, würde bei denen anheuern. Weder jung noch älter, um das irgendwie zu machen. Das könnten sie versuchen, mit Geld in irgendeiner Form hinzukriegen, aber realistisch geht das nicht. Und diese Distanz, die da dazwischen ist, zwischen du bist im Januar noch nicht gerettet oder du bist eigentlich im Dezember noch nicht auf dem Weg, die Klasse zu halten, bis zum Ende der DL2-Playoffs, bis du weißt, wer aufsteigt. Für mich Todesurteil für alle, denen das blüht. Und der nächste Aufsteiger, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es nicht Weißwasser ist, sondern dass es Kassel oder Krefeld ist.
Könnte sein, dass
zum Beispiel. Könnte aber auch wieder ein bayerischer Club sein. Die haben eine etwas veränderte Situation. Kassel hat Kohle. Das heißt, die werden von Anfang an deutlich mehr Geld ausgeben können, als das Dresden oder das wahrscheinlich auch die Roosters dann übers Jahr tun können. Vielleicht kriegen sie da noch im Importbereich mit Sicherheit bessere Spieler, als sich Dresden oder die Roosters erlauben könnten, gegebenenfalls. Aber im deutschsprachigen Bereich müssen die mit den DL2-Jungs arbeiten und hoffen, dass die so gut wie möglich sind. Jetzt haben die eine andere Mannschaft. Also wenn wir jetzt mal von einem Jake Whitener ausgehen, natürlich kennen wir alle, hat ja hier gespielt, ist schon mal eine andere Persönlichkeit, alleine von der Altersstruktur. Und der hat schon mal gezeigt, dass er DL spielen kann. Davon haben die natürlich mehr. Die Wahrscheinlichkeit ist höher. Aber diese Distanz ist das größte Problem. Und das, wenn man das nicht in den Griff kriegt, das ist meine Einschätzung, wird das immer schwierig bleiben. Aber das könnt ihr auch nochmal eintöten.
Ja, aber du hast ja jetzt die Basis geschaffen hier.
Hier hast du jetzt,
wir müssen ja eigentlich auf uns gucken jetzt. Ja. Natürlich musst du auf die anderen Mannschaften schielen. Du hast immer wieder die gleichen Klientel, die mit dir in der Verlosung unten
trotzdem
drin
hast
sind.
Du 12 Leute abgegeben, ja, muss man ja auch mal sagen. Du gut. brauchst glücklicherweise nicht so viele, weil du deinen Kader verkleinerst und noch ein paar andere Sachen machst. Ja,
ja, und du hast, das, ich glaube auch, die Sache mit dem Trainerteam, das ist einfach unheimlich wichtig. Du fängst nicht bei Null an, du bist jedes Jahr bei Null angefangen. Du hast manchmal 16 Leute rausgeschmissen, 9 Trainer, was weiß ich. Jetzt hast du hier eine Kontinuität in der sportlichen Leitung. Franz macht das gut. Du hast das Trainerteam, was dabei bleibt. Du hast eine Basis geschaffen. Du hast wichtige Leistungsträger zwar verloren, aber auch wichtige gehalten, wie in Colin Opeke, Lena Bravnik, Thomas. Leute, die sich hier auskennen, die gut spielen können. Du kriegst noch ein paar dazu. Also die Basis, die ja jahrelang nicht da war, jedes Jahr fingst du bei Null wieder an, die hast du geschaffen. Also definitiv.
Und man muss dazu sagen, die erste Mannschaft, die wirklich dann auch nach den Vorstellungen von Franz gebaut wird, ist ja die nächste, also diese jetzt in diesem Sommer, weil er ja im letzten Sommer nicht so konnte, wie er wollte. Es gab noch Verträge mit Spielern, die noch über den Sommer hinausgingen, die also dann auch hier geblieben sind, vielleicht welche, wo es gut war, vielleicht auch der in einer oder anderen, wo man sich hätte was anders vorstellen können. Mit Dietz wurde ja zum Beispiel der Vertrag dann auch noch aufgelöst, der wäre ja ansonsten auch noch hier gewesen.
Kurt Njopke war auch so ein Typ, also menschlich eine Granate, sportlich hat er geholfen an mancher Stelle, aber zu wenig am Ende. Aber das ist ein gleicher Vergleich, ja.
Musste er aber auch nicht, weil er, glaube ich, so als Alternative im Defensivbereich eingeplant war. Und die Roosters ja zum Glück auch kaum Verletzungspech in dieser Saison hatten. Also nicht so, dass mehrere Spieler gleichzeitig über einen bestimmten Zeitraum krank oder da verletzt gewesen wären. Ja, wirklich. Ja. Von daher hat er ja schon in der Saison eigentlich damit angefangen, seinen Kader umzubauen. Luan News kam während der Saison, Maximilian Eisenmenger, es kam Anthony Kamara hinzu. Gut, der spielt jetzt nächstes Jahr kein Thema mehr. Aber die anderen Spieler, Nils Elten wurde abgegeben, Radionos und Geiger, die spielten eigentlich vorher in der Planung noch gar keine Rolle. Die wurden mal in der Vorbereitung einfach mal...
Radionos schon, da hat er schon mal ein Auge drauf geworfen. Aber nicht unbedingt, dass er im ersten Jahr regelmäßig spielt, aber Vorbereitung schon, ja.
Vorbereitung wurde er mal mitgenommen, aber eigentlich nicht so, als wenn der, ich glaube, Farkas war er geplant für die U-Stelle und auch ein Geiger, der hinterher ein Safran dann auch verdrängt hat. Das waren alles so Typen, die sich während der Saison rausgestellt haben, die aber auch für nächstes Jahr, glaube ich, eine andere Rolle dann auch noch spielen werden in den Planungen. Also mit denen geht man dann eher als vollwertiges Mitglied im Kader aus. Und von daher, inklusive dieser Veränderungen, die während dieser Saison getroffen wurden und dann jetzt die Veränderungen, die zum Sommer hin geplant sind, wird das zum ersten Mal so eine Mannschaft sein, die das wiedergibt, was sich Franz dann gegebenenfalls auch so vorstellt.
Habt ihr ihm auch das Geld gegeben, Felix, weißt du das?
Das wäre jetzt auch mein Einwand gewesen. Also ich glaube, das, was Franz sich vorstellt und das, was dann realisierbar ist, sind naturgemäß zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Der Deutsch verdient so viel, ja, sag euch das.
Ja, genau. Ganz ehrlich, ich würde sogar auf Gehalt verzichten dafür, weiß ich nicht, dass den Output von Fischi garantiert ersetzen könnten. Das würde allerdings, glaube ich, nicht viel bringen. Also es ist nach wie vor so, ohne zu, das hat Franz ja auch selber gesagt, natürlich hast du Möglichkeiten, weil auch Jungs, die zu den Topverdienern gezählt haben, nächstes Jahr nicht mehr bei uns sind. Aber insgesamt, auch das ist kein Geheimnis, sind wir nach wie vor sehr weit unten, was das angeht.
Gut, das Schlimme ist ja, was man festhalten müsste, also über die Saison noch großartig viele Worte zu verlieren, brauchst du eigentlich nicht tun, sondern du stellst zwei Dinge eigentlich fest. Das eine ist, hast du einen Sportdirektor mit einem Plan und Kontakten und hast einen Trainer, der einigermaßen arbeitet, kriegst du den Bums in die richtige Richtung organisiert. Ist das so vermaledeit einfach?
Das glaube ich nicht. Also das ist einfach, ist es nie.
Du weißt, wie ich es meine, Carsten.
Aber solche, so eine Saison, die hat ja so viel, wie du schon sagst, mit Verletzten. Was wäre gewesen, wenn sich so ein Fischbuch langfristig verletzt hätte? Oder was weiß ich, den Torhütern, die auch super funktioniert haben, wenn da was passiert wäre. Du hast ja so viele Einflussfaktoren in so einer Saison. Also es ist schon schwierig, das.
Aber du brauchst, aber du musst zumindest als Grundfeste. Ich meine, wir müssen ja irgendwann auch mal darüber sprechen, wenn das jetzt wirklich so ist, wie es ihr es auch beschrieben habt, dass es in Gang kommen sollte. Ja, woran liegt es dann? Dann haben die Roosters über viele Jahre mit ihren Trainern und mit ihren sportlichen Leitern nicht das Richtige gemacht. Also ich will jetzt einem Christian Hommel oder einem Axel Müffler nicht in den Arsch treten. Das ist nicht mein Plan. Auch den Trainern nicht. Aber irgendwas ist ja anders. Und ich sag mal, ja, du kannst es an Thema Verletzungen festmachen. Da gab es auch in den letzten Jahren mehr. Aber das zählt nicht. Es ist nur so, du musst eine Mannschaft bauen können, die einigermaßen das Ding hält. Und wenn du jetzt auch nochmal schaust, dass du dich von einem Alrik Salsten freiwillig verabschiedest, von einem Turnquist dich verabschiedest und sie zumindest erstmal für die Planung der kommenden Saison keine Rolle spielen, dann kannst du so viel nicht falsch gemacht haben. Und dann hängt es maßgeblich an einem Sportdirektor oder an einem Chef der sportlichen Leitung.
Definitiv. Also ich weiß, Franz, wenn ich das noch sagen darf, Franz hier in der relativ kurzen Zeit aufgebaut hat, das ist schon, hat Hand und Fuß aus meiner Sicht. Wird sehr professionell gearbeitet, wird auch mit den Leuten professionell umgegangen und er erklärt auch vieles, was vorher auch nicht war. Also werden auch Entscheidungen erklärt. Es wird nicht gesagt, der ist nicht mehr da, so, sondern der ist nicht mehr da. Warum? Weil dies und das, also das, ich finde, es hat ein anderes Geschmäckle hier bekommen, die ganze Art und Weise, wie man dran geht, also finde ich.
Ich möchte das mal an einem Beispiel festmachen. Es gab ja im August, Ende Juli häufig diesen Verkündungsfreitag in der Vergangenheit.
Den gibt es seit 200 Jahren,
der Verkündungsfreitag. Der immer mal einen Neuzugang, gerade bei den Imports, wo der verkündet wurde. Ich weiß, dass verschiedene sportliche Leiter gesagt haben, wir sind mit unseren Gehältern am Ende der Nahrungskette und müssen warten, was passiert und was übrig bleibt. Und deshalb wurden einige Leistungsträger immer erst Ende Juli, Ende August verpflichtet. So, ich habe das Gefühl, dass im letzten Sommer und auch in diesem Sommer ganz, ganz wenige nur noch am Ende verpflichtet wurden. Also wir reden jetzt davon, dass unter Franz fast immer 95% des Kaders eigentlich schon im Mai, Juni feststehen. Also dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass das im März schon bei 95% feststeht. Und dass du wirklich da vielleicht noch ein, zwei offene Positionen hast, wo du sagst, wir waren ja auch Scouten in Nordamerika und gucken mal, dass da noch vielleicht was passiert. Aber nicht in der Menge an Leistungsträgern, wo du nach Top-Leuten noch gesucht hast, weil du dir die Position freigehalten hast und bis dahin warten musstest. Sondern es sind viel mehr Leute jetzt auch im Gespräch, ich sag mal so ein Kohlmeier oder so, den die Roosters ja schon fix haben sollen, die kommen aus der DL und sind Top-Leute. Ja? Und wenn die Roosters es wirklich schaffen, die frühzeitig schon unter Dach und Fach zu bringen, dann ist das sicherlich eine Leistung auch von Franz Fritzmeier und seinem Netzwerk und seinen Kontakten.
Gut, ich meine, wir sind ja auch ein bisschen hier am Seiler See, das muss man ja auch vom Eindruck, kann man nicht ausschließen, Frankfurt 1b oder 1a. Das kann man jetzt so oder so sehen. Ich mach mal 1a draus. Weil, jetzt mal ehrlich, Luanio, also es ist natürlich auch, und deshalb meinte ich das ja, auch als Kompliment, Luanio kommt, nachdem er in Frankfurt gestartet ist, da mal zumindest nicht das bekommen hat, was man ihm versprochen hat, nämlich tatsächlich Einsatzzeit in der DEL-Truppe, wird nach Bad Nauheim, war richtig, geschoben und plötzlich taucht er am Seilersee auf. Franz Fritzmeier kennt den halt seit ewigen Zeiten, kennt die Familie seit ewigen Zeiten und macht und dann ist er da. Ja, ein Eisenmenger kennt der seit ewigen Zeiten die Familie. Ja, ich glaube, er hat auch ein gutes Verhältnis zu Papa, weil man sich eben bemüht um Spieler und weil man plötzlich auch bei U18, U20 Nationalmannschaftsgeschichten einfach mal auftaucht, sich die WMs anguckt und einfach einen Kontakt. Wie ehrlich das ist, man kann es vermuten, wir blicken nicht in die Gespräche rein, aber es scheint verdammt ehrlich zu laufen, wenn er ihnen sagt, so ist das. Und am Ende des Tages, egal ob Frankfurt 1b oder nicht, wenn ein Lobach kommt, ist das das Nächste. Bicker ist das Nächste. Die kennt er schon lange. Weil Lobach hat zwar nicht unter Fritzmeier gespielt, aber ich glaube, er hat ihn noch geholt und ist dann gegangen worden am Bornheimer Hang. Und jetzt Kohlmeier, den Namen, wenn es so ist, Emil Johansson, das sind dann neue Kandidaten, Norwin Panocha. Aber pass auf, da hören wir auch wieder am Ende. Ja, den habe ich mir da und da und da schon angeguckt. Den kenne ich mit dem Schwiegervater seines Schwibschwagers. Habe ich Golf gespielt oder was auch immer. Und ich meine, das ist ja eben das, was einen Sportdirektor auszeichnen muss. Da hast du dann einen Plan, warum du das machst. Für mich ist es nur, und deshalb spreche ich dieses Thema halt so an, man kann jetzt sagen, scheiße, liegt das wirklich nur an dem? Weil dann, und das können wir ja sagen, dann hatten wir nach der Jari Parsanen-Zeit und auch Carsten Mend in Hochform lange nix, weil das der Grund war, warum es nicht funktioniert hat. Und das war so ein bisschen mein Ansatz, warum ich das Ganze nochmal gesagt habe. Ist es dann wirklich so einfach, dass es tatsächlich einzig und allein an der Position hängt? Jetzt gucken wir mal nach Nürnberg. Stefan Usdorf, hervorragender Einkäufer, brauchen wir nicht sagen. Ist es so einfach, dass es an dieser einen Position hängt tatsächlich? Ja, du musst auch Glück haben in vielen Dingen. Könntest du mal wieder was sagen, weil du hast heute nur dumme Fragen, aber nie Antworten gegeben.
Sonst ist es ja immer umgekehrt. Ich glaube, dass das auch ein gesamtunternehmerisches Thema ist. Also Franz prägt, das kann ich auch sagen, hier im Tagesgeschäft viele Dinge mit dem, was er insbesondere natürlich vom sportlichen Bereich fordert, hast du ja auch schon mal gesagt. Es gibt einen Plan, es gibt klare Vorgaben, Dinge, an die sich alle halten und so. Jetzt ist es müßig, darüber zu diskutieren, wenn er das extra so einfordern muss. War das vorher auch immer so?
Nein,
ich glaube, dafür haben
brauchst
wir,
du ja nicht kommentieren.
Ich glaube,
aber die Antwort
dafür
ist nein.
Hätte ich jetzt ein bisschen breiter formuliert, wurde aber an dieser Stelle durchaus auch schon der ein oder andere Hinweis gegeben, in welche Richtung das ging. Und das ist definitiv mal die Basis, und zwar im gesamten Club, glaube ich. Und dann ist es eben so, dass das, was du gerade gesagt hast, deutlich leichter gesagt als getan ist. Also diese Netzwerkpflege, und ich kriege das immer mit und ich finde es extrem beeindruckend, wie Franz, was der alles auf dem Schirm hat, was der mitkriegt, mit wen er da wieder kennt, von dann und dann, ja. Und klar, sind das dann auch oder können das Jungs sein, mit denen sich die Wege schon mal gekreuzt haben, ja.
Total legitim.
Ja,
also meinte ich auch nicht
gerade sagen,
Kritik,
ich hätte jetzt auch kein Problem damit. Ne,
musst du wissen, musst du kennen,
Leon
musst du holen.
Leon Hüttl hat seine ersten Schritte damals unter in der zweiten Liga noch als Nachwuchsspieler in Frankfurt gemacht. Gleiches gilt für einen Dominik Bock, den er ja aus Nordamerika von Carolina geholt hat. Wird sich jetzt, glaube ich, auch keiner beschweren, wenn die Jungs dann auf einmal bei uns aufschlagen. Die haben natürlich eine Entwicklung genommen, die vielleicht ein etwas anderes Preissegment jetzt ihnen zuschreibt. Aber ja, das zeigt letztlich, glaube ich, und es ist ja jetzt nicht so, dass er die Jungs holt, weil er sie halt gut kennt, sondern es ist bei jedem Einzelnen, der in der Vergangenheit gekommen ist, weil er sie eben gut kennt, ein glasklarer Plan dahinter gewesen, der, glaube ich, dann auch aufgegangen ist. Und insofern ist das, was du sagst, es ist so einfach gesagt, ja, aber es ist ganz bestimmt nicht einfach getan. Ne?
Absolut. Die Arbeit, da braucht man nicht drüber sprechen.
Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, nehmen wir jetzt die vergangene Saison, vergleichen die mit den Spielzeiten, die du angesprochen hast, wo andere sportliche Leiter verantwortlich hier waren, war die Bilanz und das, was am Ende rausgekommen ist, bislang noch kein Unterschied. Also weder punktetechnisch noch platzierungstechnisch. Also
wenn
auch
du
die
darauf
geschafft,
schaust, wenn du darauf schaust, hast du recht. Wenn du durch so ein Haus durchgehst und mal nach rechts und links hörst, gibt es einen Unterschied. Es ist die Frage der Bewertung. Was spielt für dich eine größere Rolle? Da gebe ich dir absolut recht. Punkte und Abschlusstabelle. Oder wie wird ein Verein wahrgenommen? Und mein Gefühl war, dass der Verein gerade auch in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr so wahrgenommen worden ist, wie man sich das lieber wünschen sollte.
Und ich glaube, dass diese Saison, die kommende, eine relativ entscheidende sein wird. Weil dort wird sich dann entscheiden, ob man wirklich einen Entwicklungsschritt geht und eine Verbesserung sieht. Also dass man vielleicht dann mal, was ich gesagt habe, gut aus den Startlöchern kommt, dass sich das bewährt hat, dass man an dem Trainer festgehalten hat, an dem gesamten Team, an den Spielern, die vielleicht auch wichtig sind für so eine gewisse Struktur im Kader. So eine Bekele, sicherlich Nabravnik auch, dass der bleibt. Jeneke, Hane so und so, die sind dann auch schon ein bisschen länger als eine Saison dann dabei. Darauf lässt sich ja jetzt aufbauen und jetzt müsstest du wirklich dann versuchen, dann mal eine Saison hinzubekommen, wo du zwischen 65, 70 Punkte holst, weil dann hast du ja von Beginn an die Möglichkeit, erstens, dass du selber es entscheidest, dass du mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hast und zum anderen automatisch, wenn du in diesen Punktebereich kommst, bist du ja automatisch auf Tuchfühlung mit den Playoff-Plätzen. Und ich glaube, das wäre halt der nächste Schritt, dass du wirklich mal sagst, du spielst jetzt eine Saison sorgenfrei und zumindest mit der Möglichkeit, dass es bis zum Ende darum geht, vielleicht diese Ränge zu erreichen oder sogar erreicht werden.
Ging es ja dieses Jahr auch. Du wusstest zwar, 10 Punkte schaffen sie nicht, aber du konntest zumindest rein rechnerisch das Ding so lange aufhalten, wie du wolltest.
Ja, aber es war so wie in den vergangenen Spielzeiten auch. Ich kann mich auch an eine andere Spielzeit erinnern. Da hast du irgendwie am dritt- oder viertletzten Spieltag die Klasse erhalten und hast am letzten Spieltag die Playoffs verspielt. Also die Pre-Playoffs verspielt, weil das so eng dann noch zusammen war. Aber trotzdem war es keine sorgenfreie Saison dann am Ende.
Du hast vollkommen recht, was das anbelangt, brauchen wir nicht drüber diskutieren, das stimmt schon. Die Frage ist halt natürlich auch, die man sich stellen muss, aus meiner Sicht, was zählt alles? Also was musst du haben als Verein, um tatsächlich in ruhende, gesunde Fahrwasser zu kommen? Ich finde, da hat man einen Schritt gemacht, den man nicht so objektiv an Punkten, Toren und Erfolgen deutlich machen kann. Da werden die Roosters, das sagen mir zumindest auch Menschen, anders wahrgenommen. Also die wissen, woher ich komme. Und das beruhigt mich, weil ich davor die Jahre schon gehört habe, dass es eben nicht mehr so der Fall gewesen ist.
Stichwort. Ja. Stichwort, die Leute wissen, wer du kommst. Ich werde nie die Magenta-Übertragung vergessen, wo du in Düsseldorf warst und einer hinterher irgendeine Moderation gemacht, hinten lief einer rum und sagt, ey Mirko, scheiß dieser Lohn. Also ja, die Leute wissen, wo du herkommst. Ja. Das nur am Rande. Und ich frage mich bis heute, warum Carsten das gemacht hat. Aber
Moment, das wusste ich gar nicht.
Waren wir gemeinsam mal in Düsseldorf? Ich glaube ja.
Ja. Und der zweite Faktor ist, und ich meine auch darum, ich weiß, es kann keiner mehr hören. Aber wenn du dir die Liga in diesem Jahr anschaust, dann musst du einfach sagen, aus der Zweiklassengesellschaft ist eigentlich mindestens eine Dreiklassengesellschaft geworden. Wenn du Dresden jetzt zur dritten Klasse zählst, dann ist es eine Dreiklassengesellschaft. Sonst war Dresden sogar aufgrund der Herausforderungen die vierte Klasse. Das meine ich nicht böse in Richtung der Dresdner, sondern ist einfach so, weil sie mit, was waren es, 24 Punkte am Ende oder sowas?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich will jetzt nichts, ich will nicht lügen, aber einfach nicht in diesem Bereich waren, wo die anderen, die auch um den Klassenerhalt gekämpft haben, aber deutlich früher aus dem Pott raus waren, was zu tun haben. Und das ist das, was mir ein bisschen Sorge macht, wenn du dir anschaust, Köln, die Gerüchte, die du jetzt schon hörst, was die für eine Mannschaft haben im nächsten Jahr, Mannheim, wo es nie eine große Herausforderung gibt, München, Ingolstadt, alles was da ist. Und dann hast du immer wieder dieses gleiche Thema, du musst mal Playoffs erreichen. Du hast recht, André. Es musste tatsächlich irgendwann, um die Leute mal wieder glücklich zu machen. Die haben es nämlich verdient. Und insgeheim weißt du, eigentlich kannst du das, wenn du den Bums hier nicht irgendwann mal umgebaut kriegst, schaffst du das nicht, weil du gar nicht genug Kohle hast.
Das weiß ich nicht, weil bestes Beispiel wird ja immer da zur Hand gezogen. Du hast Nürnberg, wo man sich finanziell und von den Voraussetzungen her so ein bisschen mit vergleicht in der letzten Zeit. Und die haben
scheiden aber auch in der ersten Runde aus und verkacken den Rest der Saison.
Schaffen aber die
nach einem
in dieser Saison die Pre-Playoffs und waren zum Teil in den letzten Jahren
ja auch,
so die
Ich rede ja auch nicht am konkreten Beispiel, sondern ich rede drüber, dass die Liga zu einer X-Klassengesellschaft wird und du, Felix, sag mir mal eben den Etat des diesjährigen Teams.
Das geht dich gar nichts an.
Danke. Aber geh mal davon aus, dass da 10 Millionen Unterschied zu dem ist, was Köln und die anderen auf die Beine gestellt haben.
Und
das
dennoch,
meine ich.
Und dennoch holst du in den letzten 30 Spielen 44 Punkte und dann frage ich mich natürlich, warum sollst du nicht in einer Saison dann vielleicht nicht 90 Punkte holen, aber warum sollst du nicht 65 holen? Also wenn ich das über so einen Zeitraum in dieser Saison schaffe mit diesem Kader und ich sage, ich versuche diesen Kader mit den Voraussetzungen, die ich habe, zu verbessern im Sommer, so dann weiß ich nicht, warum das nicht möglich sein soll, wenn ich nicht diese Extreme habe. Also nochmal, ich habe noch nie erlebt, dass eine Mannschaft 10 Drittel lang gar kein Tor schießt. Also das ist halt mega, mega extrem. Oder, dass du nach 21 Spieltagen 11 Punkte hast. Das war deutlich weniger als in den Jahren zuvor, wo wir uns immer gesagt haben, das war eine Katastrophenhinrunde. Ja, es geht noch schlimmer. Und das war in diesem Jahr so. Und trotzdem bleibe ich dabei, wenn Dinge vorgegeben werden, die eingespielt sind, die gut laufen und darüber können wir ja auch gerne nochmal reden. Es war ja nicht alles Gold, was glänzt in dieser Saison, auch hinten raus nicht, wenn ich mir Special Teams und so weiter angucke. Also oh ja. Auch in dem Bereich gibt es auch bei kleineren Teams Verbesserungsmöglichkeiten, dass man da eine bessere Quote hinbekommt.
Da sprechen wir auf jeden Fall, also das würde ich auch gerne nochmal drüber sprechen, vor allen Dingen ja auch, wenn du überlegst, was du verlierst jetzt für die nächste Saison und was du wieder reinholen musst. Aber lass uns nochmal eben diesen Gedanken zu Ende machen. Geld oder nicht Geld? Das ist hier die Frage. Und ich sag mal, André sagt, du kannst es trotzdem schaffen. Ja, hat Carsten Mende auch mit seinen Möglichkeiten geschafft, Wobei ich glaube, da hatten die Roosters mehr Geld zur Verfügung als heute. Wie war das nochmal mit dem Etat für also letztjährige Mannschaft?
Die damals mehr Geld als heute zur Verfügung haben, weiß ich nicht. Ich glaube, faktisch nicht. Aber Fakt ist auch, dass die Dreiklassengesellschaft, von der du sprichst, wie gesagt, links und rechts wurde halt auch nicht geschlafen. Ne? Und machen wir uns mal nichts vor, in Dresden wird es nächstes Jahr nicht geben, egal. Ich glaube, dass es Krefeld oder Kassel machen werden. Wir werden erstmal von den Voraussetzungen her Teil dieser Gruppe sein, die in erster Linie gegen den Abstieg spielt. Ich glaube allerdings, und rechne dieses Jahr mal Dresden raus, Frankfurt hat den ähnlichen Katastrophenstart wie wir. Auch die haben einige Dinge korrigiert, nachverpflichtet, Trainer gewechselt und so weiter und so fort. Auch die waren hinten raus wieder deutlich stärker. Rechnest du das raus und diese Distanz und diese Sicherheit, die ja dann auch Frankfurt hatte, dann wird es am Ende ein Hauen und Stechen. Und dann, glaube ich, sind da auch viele Teams, dann ist auch Augsburg irgendwo noch mit in der Verlosung. Und dann ist selbst Nürnberg und Schwenningen irgendwie noch dabei, wo du dann dich gar nicht dagegen wehren kannst im Abstiegskampf und gleichzeitig im Kampf um Platz 10 zu sein. Und das glaube ich eben, dass du dich dagegen nicht wehren kannst. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, glaube ich, schon, wenn es zumindest kein Vorteil ist, oder dass ich das erst noch zeigen und entwickeln muss, aber dass wir zumindest, was die Gesamtkonstellation, mit der wir jetzt in den Sommer gehen, angeht, zumindest keinen Nachteil den anderen Teams gegenüber haben.
Aber ja, bei den Mannschaften, die du gerade genannt hast, sehe ich eigentlich eine Zweiklassengesellschaft. Weil wenn ich auch diese Saison sehe, wer auf Platz 7 stand, da stand entweder Bremerhaven oder Berlin.
Die beide brutales Verletzungspech hatten.
Richtig. So, und die zähle ich auch beide zum ersten Drittel.
Also Berlin definitiv,
Bremerhaven war letztes Jahr Hauptrundenerster.
Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, ja. Ob das vom Standort generell sich so halten lässt, wird sich zeigen. Aber die haben natürlich aber
nächstes Jahr, das nur mal eben, die werden nächstes Jahr einen Umbruch erleben.
Richtig. Und da muss man halt gucken.
Das haben wir immer gesagt, wann kommt es? Aber das wird nächstes Jahr kommen.
Ist nicht so, dass da Geld keine Rolle spielt. So kann man es, glaube ich, ganz gut formulieren. Gleiches gilt in Straubing, Wolfsburg, okay, würde ich jetzt aber auch in dieses mittlere Cluster zählen. Schwenningen dann noch irgendwo dazwischen. Also nochmal, wir sagen es ja immer wieder, die Tabelle, jetzt Berlin und Bremerhaven mit dem Verletzungspech spielt, aber insgesamt schon relativ genau auch die Voraussetzungen wieder. Und das wird sich in den nächsten Jahren nicht großartig ändern. Was nicht heißt, dass du nicht dann trotzdem aus der Gruppe mal nach oben vorstoßen kannst. Und ganz ehrlich, geht die Saison 10 Spiele länger, wir kommen dann nochmal in den Flow, kommen dann auf Platz 10. Ich hätte ungern gegen uns gespielt, sage ich ganz offen. Und so kann das natürlich dann laufen im Sport.
Das hätte ich jetzt auch gerne. Ich hätte gerne mal, unabhängig, dass die Leute alle Playoffs sehen wollen, aber ich hätte gerne die Mannschaft mal in den Playoffs gesehen. Ist es eine Playoff-Mannschaft? Ich weiß es nicht. Wäre es eine gewesen? Sie war ja relativ soft, sage ich jetzt mal so. Und in den Playoffs wird es ja doch relativ nicklig, wenn man da sieht. Ich weiß nicht, ob man auch hier so einen Warrior in der Mannschaft gehabt hätte, der die Mannschaft mitgerissen hätte. Aber mich hätte es wirklich mal interessiert. In anderen Mannschaften hast du ja manchmal so, in Berlin, in Villieu oder in Wolfsburg, wo er jetzt nicht viel Impact hatte, so ein Spencer Marcek oder jetzt in Schwenningen hier, Uvira. Das sind so Leute, die dann auch in der Playoff-Serie unter die Haut gehen. Ob das hier einer Kandidat bei gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber das wäre mal schön zu sehen auch hier. Und du hast natürlich hier mit dem Stadion und sowas, hast du natürlich auch schöne Playoff-Voraussetzungen.
Also halten wir mal fest, ja. Faktisch ist, brauchst einen guten Sportdirektor, haben wir jetzt endlich gemerkt. So oder so. Also egal, ob du es an den Punkten ausmachst oder tatsächlich an den Leuten, die du kennst. Geld hilft. Felix hat gelacht. Geld hilft. Kannst aber auch mal Platz 10 schaffen, Beispiel Nürnberg, wenn er nicht ganz oben. Also wenn er nicht in der, selbst wenn wir nur mit einer Zweiklassengesellschaft reden, musst du das auch mal erreichen.
Ich glaube, wir sollen das nicht an Tabellen festmachen. Guck mal, Schwenning vor 2 Jahren, glaube ich, die haben natürlich auch brutal, ich glaube, zu Hause haben die 3 Spiele verloren, die ganze Saison damals. Die sind Sechster geworden, wussten auch alle, dass die da nicht hingehören. Also im positiven Sinne natürlich. Das geht halt schnell in der Sportart und dann bist du halt auch mal ganz schnell dabei. Und wir haben ja zum Beispiel dann im Januar auch gesehen, was ein Heimvorteil dann ausmachen kann. Ich fand es interessant, dass der Zuschauerrekord vermeldet und irgendwann schrieb einer, ja, verwunderlich, kann man sich ja gar nicht angucken. Ich habe mal geguckt, da haben wir von den letzten 10 Heimspielen 7 gewonnen. Also so schlimm war es jetzt wirklich nicht in den letzten Spielen, die dann halt auch
ärgere Zeiten gegeben.
Ja, genau. Und das war ja auch was, wo man sagen muss, das ist ja eigentlich ein Wettbewerbsvorteil, den wir haben sollten. Und auch das ist.
Aber darüber haben wir auch oft genug in den letzten Jahren gesprochen, dass der Seiler See nicht mehr der Seiler See war, der er mal war.
Ja, und
doch. Haben wir dieses Jahr wenig drüber gesprochen.
Ja, weil es, glaube ich, schon auch hinten raus. Es ist ja immer eine Wechselwirkung. Die Mannschaft hat aber auch das aufs Eis gebracht, was es dann an Voraussetzungen braucht, damit diese besondere Atmosphäre eben wieder entsteht. Ich denke da an, ja, gegen Berlin liegen wir mit einem Tor hinten, sind ehrlicherweise stehen K.O. und irgendwie drehst du das Ding dann doch noch Anfang der Saison Nürnberg Overtime. Eigentlich machen wir gegen Frankfurt auch noch den Ausgleich und Gott weiß, und dann kriegst du 0,4 Sekunden vor Schluss das Ding Dresden wieder gedreht. Also das sind alles so Sachen, alles, also zu Hause haben wir, finde ich, wirklich, was das Ganze angeht, gab es bis auf das erste Heimspiel gegen Bremerhaven kaum eine Partie, wo ich sage, da sind wir wirklich chancenlos gewesen, und das war auch schon anders. Da wurden wir hier teilweise wirklich hergespielt, muss man sagen.
Über was wir noch gar nicht gesprochen haben, Trainerteam. Also, ich gebe ehrlich zu, es war keine Absicht, aber bei mir sind die zu verborgen geblieben. Ich hätte gerne noch mehr mit denen geredet. Jetzt wissen wir alle, dass das mit Stefan, er versteht es zwar, aber spricht halt Englisch. Das haben wir auch in diesem Podcast das ein oder andere Mal erlebt, wo ich vergessen habe, ihn zu übersetzen. Hätte man auch machen können, okay. Aber was hat dieser Trainerstab tatsächlich geschaffen? Weil auch die müssen irgendwas gemacht haben, was geholfen hat. Also schaust du in ratlose Gesichter,
noch weiß
als ob die Frage so überraschend käme.
Sag mir doch mal, das ist ja ein großes Trainerteam. Wer welche Aufgaben hatte und wer für was verantwortlich war. Dass man das daran auch messen kann.
Gut, es gab einen Torhüter-Coach, der hat auch gleichzeitig noch Video gemacht. Du bist halt nicht regelmäßiger Hörer unseres Podcasts, im Gegensatz zu Carsten, den wir immer wieder in unserem Highlight-Ranking gerne morgens um 6 begrüßen, wenn er aufsteht, auf dem Klo sitzt und schon den Podcast hört. Das war eine klare Aufteilung. Der hat auch entschieden, welcher Torhüter spielt, hat er auch relativ gut gemacht. Hat er sogar in Deutsch gemacht, obwohl er eigentlich Finnisch seine Muttersprache ist.
Sind die Torhüter besser gewesen als in der letzten Saison oder vergleichbar? Ich meine, sie hatten eine andere Verteilung an Spielen. Naja, das gut. Muss man also, sagen.
Genau.
Aber es gab ja vorher auch mit Cameron McDonald, gab es ja auch einen Torwarttrainer.
Ja, ja, aber
und
ich
der
sag mal
hat
so,
auch mit denen gearbeitet.
Aber also, ich sag mal so, der Hane hat gelernt, dass er auch gewinnen kann. Also wie man gewinnt, hat er dieses Jahr gelernt.
Hat er ein bisschen für gebraucht?
Aber ist auch schwer, wenn man...
Ich glaube, da kann der Goalie-Coach aber auch nichts für. Ne?
Er kann nur dazu beitragen, dass sich das ändert. Aber faktisch ist schon, früher ist Henrik Hane aufs Eis gegangen, oftmals, und hat eine Top-Leistung gebracht. Aber das sagt gar nichts darüber, ob er die Spiele gewonnen hat oder nicht. Da hat er so ein bisschen eine Kurve gekriegt. Das würde ich ihm attestieren.
Okay.
Er hat es sogar geschafft, dass es, abgesehen von der Öffentlichkeit, aus der Kabine null Stunk zu merken gab, im Hinblick auf, wer spielt denn heute? Also, ob es den gab oder nicht, ich habe den jedenfalls nicht mitgekriegt, und ich habe für sowas, also an der Stelle hatte ich schon Antennen ausgefahren, sag ich mal so, ob es das passiert. Das musst du auch erstmal gemanagt kriegen.
Ja, natürlich, weil an diejenige war er immer ein Vielspieler, und jetzt hat er wirklich sich das ja teilen müssen oder sollen, wie auch immer.
Spricht für ihn.
Ja, das stimmt. Also das,
weil machst du nicht. Felix möchte auch immer mehr Redeanteil haben. Und versucht.
Bringt
sogar Kekse mit im Podcast.
Mein Redecoach scheint da offensichtlich nicht so eine gute Arbeit zu machen.
Okay, aber wir wollten weitermachen.
Wer war für die Defensive zuständig? Sehr gut, muss ich sagen. Also so wenig Gegentore. Ich habe häufig von der Schießbude am Seiler See berichten müssen. Vielen Jahren davor. Auch Mitte der 10er Jahre, also das war häufig eigentlich der Fall, dass es viele, viele Gegentore gab, dafür dann allerdings auch immer viele geschossene Tore. Aber das war deutlich in diesem Jahr.
Also da muss man vielleicht, Carsten hat dankenswerterweise die Statistik ausgedruckt und mitgebracht, weil das habe ich wirklich nie auswendig gelernt. Ich wusste, dass es weniger waren als speziell in den letzten beiden Jahren.
Jetzt wollen wir mal gucken, also, ob der Eishockey-News-Fuzzi eine Ahnung hat.
Ja, ich copy and paste wieder gemacht.
Zieh mal den Zettel raus.
Ich sehe es, also dieses Jahr waren es 167 Gegentore, davor 180, 183. Es gab natürlich trotzdem Spiele, wo man dann sagen muss, wie das Spiel jetzt gegen Bremerhaven, wo dann auch bei 0-4 noch der Goalie gezogen wird, einfach weil es dann vielleicht irgendwie, wenn dann einer fällt, keine Ahnung, kann man jetzt nicht, gleiches war gegen Mannheim, wo es einfach nur darum ging, vielleicht doch noch irgendwie ein Tor zu schießen und eben nicht mit diesen 10 Dritteln ohne Tor.
Sonderthema, können wir Torwart ziehen, Empty Net, können wir gerne mal eine eigene Sendung, würde ich bereit erklären.
Aber du hast natürlich, es ist natürlich so, es ist nun mal wirklich so, dass du, wenn du schon, und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, recht viele enge Spiele hast, wo du dann mit einem, je nach Spielsituation, dann auch mal mit zwei Toren kannst du ihn auch noch mal ziehen. Manchmal weißt du, dann scheppert es auch direkt irgendwie, also wie du es machst, machst du es falsch, wenn du am Ende das Empty Net kriegst, aber ist dann ja letztendlich die Entscheidung. Also wir mussten das schon relativ häufig machen. Deshalb, glaube ich, kann man da sogar rein statistisch noch einen relativ großen Anteil runterrechnen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war, glaube ich, in Aufteilung, was das Coaching und die Planung und so angeht, waren das Kuyu und Toni. Also Stefan hat primär im Tagesgeschäft die Stürmer mitgecoacht, wo man jetzt drüber streiten kann, ob das erfolgreich war oder nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht genau, wer die Special Teams verantwortet hat.
Das wäre interessant. Das wäre jetzt interessant.
Ich sage jetzt nur, wer für die positiven Dinge verantwortlich ist. Ich glaube, im 5 gegen 5 sah das auch schon deutlich besser aus. Wir haben dann halt die Tore nicht gemacht. Aber ja, die Spielanlage, da kann man, glaube ich, allen dreien, wenn man Santi da jetzt mal außen vor nimmt. Aber die haben ja alle drei dann auch aktiv gecoacht, sowohl bei den Spielen als auch beim Training natürlich. Kann man allen dreien keinen Vorwurf machen.
So, dann reden wir nochmal eben jetzt mal unabhängig davon, wer Powerplay und Unterzahl gecoacht hat. Wie viel Powerplay-Tore hat denn der Kollege Fischbuch erzählt?
Nicht viele. Das war nämlich mal ein Thema noch relativ am Ende der
Felix,
Saison.
Sag's mal eben.
Wo wir also ich hab, es waren nicht viele. Ich habe irgendwo mal jetzt mitgekriegt, dass er und Anthony Kamara zusammen, glaube ich, 3 oder 4 gemacht haben.
Bei allem Verständnis, wenn deine Top-Go-To-Guys, die du ja eigentlich hast, 2 oder 3 oder 4, ich hätte ihnen auch 5, hätte ich auch gesagt, das wissen die jetzt auch. Aber wenn du diese Tore nicht machst in den Situationen, da kannst du coachen, wie du willst, weil Scheibe muss über Linie.
Und da ist ja auch die Sache, ich glaube
müsste man
auch,
mal wieder gucken. Entschuldige, lass mich das noch sagen.
Auch, weil beides ja so auch ein bisschen Freigeister sind, sagen wir mal so, dass die sich nicht immer an die gesamten Vorgaben im Powerplay gehalten haben und vielleicht auch mal die ein oder andere Idee hatten, die kein anderer hatte.
Meinst du, die haben es aber den anderen leider auch nicht gesagt, die da
das mal miteinander haben? Ja, das ist so. Und die Frage ist ja, kannst du als Iserlohn Roosters deine beiden Top-Leute, die du auch bei 5 gegen 5, die dir die Tore erzielen, kannst du die dann in Überzahl rausnehmen? Ich glaube, da machst du ein Fass auf innerhalb der Mannschaft.
Das ist ja sowieso meine große Streitigkeit.
Das ist ein Problem, wenn die beiden in Überzahl spielen wollen und müssen.
Darum ging es mir auch nicht, sie rauszunehmen, sondern mir ging es darum, dass man einfach sagen muss, dass am Ende des Tages hat ja auch ein Kamara sehr solide gescored. Wo er gekommen ist, was er abgeliefert hat, da brauchst du dich ja jetzt nicht großartig beklagen. Da haben wir schon Spieler gesehen, die irgendwo bei irgendeinem Verein angeheuert haben, die von dieser Bilanz aber sowas von meilenweit entfernt waren. Und du wusstest auch, dass du beim Kollegen Fischbuch viel spielmacherisches Talent hast und dass du mal gucken musst, was da am Ende dann übrig bleibt auch Torerfolgen. Also, dass er das kann, ist ohne Zweifel so. Aber das musst du halt auch an der Mannschaft ausmachen. Und natürlich haben so Jungs wie Törnqvist, der auch Powerplay gespielt hat, Alex Halsten, sehr spät sind die in die Kurve gekommen. Christian Thomas, du hast gelobt, dass er bleibt. Du hast es auch gesagt, Carsten. Natürlich hat der auch gebraucht.
Tyler Boland, drei Monate.
Aufgrund der Verletzung. Und beim Christian Thomas, ich erinnere mich noch, dass mir Stefan Niemann gesagt hat, Mirko, warte es ab, mal gucken, wann der wach wird, weil der ist nicht der Christian Thomas vom Jahr davor, wo ihn keiner am Tacho hatte und ihn keiner kannte. Die wussten alle ganz genau, was kommt, wenn der an der Scheibe ist und sie dem zu viel Raum lassen. Und auch das hat sich bewahrheitet am Ende des Tages. Ne? Das muss man ehrlich sagen. Hast du nachgeguckt?
Ja, also Fischi, ein Powerplay-Tor, Camara 3, Christian Thomas 5, Corny 3, Colin 3, Napravnik 2, Boland 2, Turnquist 2. Ich sag mal so, bei jedem von dem genannten, vielleicht doch aber auch bei Christian Anfang der Saison, dürfte es der ein oder andere mehr sein. Da ist dann auch die Frage, wenn ich mich dran erinnere, immer wenn wir ein, ja, mit das beste Powerplay der Liga sogar hatten, dann wusstest du ja, okay, wer kommt jetzt aufs Eis, wie wird das gespielt? Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, wer in dem Jahr, wo, glaube ich, O'Connor 1000 Assists gemacht hat, die Hälfte davon gefühlt im Powerplay, weil er Bailey das Ding genau da hingelegt hat, wo er den brauchte. Wüsste ich jetzt nicht, wer da in der zweiten Formation gespielt hat, hat aber meistens auch nicht so die Rolle gespielt, weil die erste schon getroffen hat. Und das war dann eben so, dann standen Fischi und Anthony auf den Halbpositionen, dann hat Fischi mal oben an der Blauen gespielt, Colin war in der zweiten Formation, es hat sich nie diese Formation gefunden. Das ist sicherlich was, was intern kritisch beleuchtet wird. Woran das liegt, ich kann es so genau nicht sagen. Vielleicht können die beiden Journalisten das sagen.
Also mir hat das Powerplay nicht gefallen, ehrlich gesagt.
Die beiden Journalisten und unser Haus- und Hofberichterstatter.
Entschuldigung. Bitte. Also mir hat es nicht gefallen. Ich finde, das ist erstmal, hat man immer wieder Probleme gehabt, überhaupt ins Drittel zu kommen. Das, was manche anderen Mannschaften, wie leichtfüßig die zack sind in der Aufstellung, das kriegst du hier einfach nicht hin. Warum, weiß ich nicht. Und dann die Aufstellung mit zwei Stürmern hinterm Tor, die sich immer hinterm Tor die Scheibe hin und her spielen, bis endlich der eine Verteidiger oder Boland reinläuft, um einen Direktschuss zu machen.
So haben wir eine Zeit lang, das ist das Einzige, wie wir überhaupt Tore geschossen
haben.
Ja,
aber das fand ich
aber nicht lange, weil dann haben sich die Mannschaften irgendwann drauf eingestellt und haben den...
Dass das nicht deine erste Maßnahme sein sollte, ist klar. Als zweite fand ich es jetzt, wenn du weißt... Ich habe Colin und Tyler da stehen, wenn du die in Position kriegst, ist erstmal doof, ne?
Aber mir fehlt auch immer mal einer, so ein Brecher vorm Tor. Denn wie viele Mannschaften stellen einen direkt vor den Torwart, den du auch nicht weggeschoben kriegst? Hast du
gut, auch. Aber die Diskussion hast du viele Jahre geführt. Also guck dir den Murray an in Nürnberg. Die Nürnberger konnten ihr Glück ja kaum fassen, dass sie so einen Spieler bekommen haben zu dem Zeitpunkt. Das war ja auch Zufall. Der hat, glaube ich, von den ersten 9 Toren hat der 8 abgefälscht. Vorm Tor.
Eins gegen uns, ich erinnere mich noch. Das ist schon brutal, was der gemacht hat.
Also, das muss man ja auch mal Beispiel sagen. So ein Weise auch in Bremerhaven. Ja. Das ist ja, aber der kam
ist ja auch nicht ganz günstig, habe ich mir sagen lassen, die Verpflichtung, die
der jetzt der kam aber in der Saison. Ich glaube, mit Eisenmenger hattest du zumindest dann mal jemanden, der diese Position auch bekleidet hat, ob er es gern gemacht hat oder nicht, kann ich nicht behaupten, aber er hat es gemacht.
Sein Punkt.
Ja. Er hat es gemacht. Und hinterher war dann auch mal so ein Corny und so weiter. Habe ich jetzt auch Fotos gesehen im Archiv. Da stand er wirklich vor dem gegnerischen Torwart.
Salzen ist auch das war auch tatsächlich eher im 5 gegen 5, wir haben auch viele Tore geschossen, gerade von hinten, wo, wenn jemand vorm Tor war, war es Eirik. Also der hat auch ein bisschen gebraucht, aber bis er dann mal in die Spots gefunden hat, das sieht ja von außen immer so einfach aus, aber da gibt es halt jedes Mal richtige Bretter, wenn du vor dem Tor. Ne?
Also, das ist schön.
Das ist damit das Härteste, was es so gibt. Und da muss man natürlich auch erstmal das entscheidende Timing finden. Ne?
Also die Wahrheit ist natürlich, dass Alfred Prey mit Christian Weiser einfach einer irgendwann mal ins Nest gegangen ist, der teuer jetzt wird, aber früher einfach glücklich war. Und ich sag mal, du findest diese Murrays auch. Also du kannst sie kaufen für eine Menge Holz und dann hast du sie. Ich weiß nicht, ob die Roosters das wirklich als Voraussetzung für diese Saison gesehen haben.
Dann stellt sich wieder die Frage, okay, ich habe einen, der gut vorm Tor arbeitet oder so. Wie sieht denn das aus, wenn der in der Umschaltbewegung, wie sieht das mit dem Breakout aus? Klar gibt es auch Jungs, die können einfach alles, aber die spielen dann meistens nicht bei uns. Das ist dann halt auch die Wahrheit, ne? Und deshalb muss sich das alles immer irgendwie finden und es ist deutlich einfacher, glaube ich, oder sollte deutlich einfacher sein, das zusammenzubauen in diesem Jahr, als es im letzten Jahr war.
Aber auch da nochmal, ich glaube, es gibt Typen in der Mannschaft, die auch zeigen, dass sie in solche Positionen gehen. Nicht unbedingt immer nur in Überzahl, sondern wenn ich, bestes Beispiel, ich kann mich an die beiden Treffer von Neumann in Frankfurt erinnern. Wo hat er die denn gemacht? Ja, das waren billige Dinger, Nachschüsse, wo der vorm Tor nachgestochert hat und die Scheibe reingelegt hat. Also wenn jemand da ist, und ich glaube halt, das ist auch eine Willenssache und halt auch eine Vorgabe vom Trainer. Und eine
Sache von Selbstvertrauen. Dass du da hingehst und weißt.
In erster Linie ist es eine Willenssache. Also du musst dahin wollen und
auch Selbstvertrauen haben, dass du da
hingehst. Felix sagt mit dem Hintergrund, es kann jetzt auch mal wehtun, aber ich gehe da trotzdem hin, weil es wichtig für die Mannschaft ist.
Also es ist ohne Zweifel auch eine Qualität, die weiß es dieser Welt. Daniel Schmölz macht das seit bald 10 Jahren, 15 Jahren, keine Ahnung wie lange. Fragst du dich immer wieder, wie kann das sein, dass er richtig steht? Joe Whitney hat so viele Tore geschossen mit seinen 1,70 oder was der war, wo du auch, also es ist auch eine Qualität, du brauchst diesen Riecher und den hast du oder den hast du nicht. Und dann geht es eben darum, inwiefern bin ich bereit, mich da wirklich auch reinzuschmeißen. Nur es muss natürlich auch alles Hand und Fuß haben. Und es bringt mir gar nichts, wenn ich mich da total abracker und oben wird anstelle zu schießen nochmal der Querpass gespielt, weil in dem Moment bin ich dann schon wieder aus der Position. Der Querpass kommt, der Schuss, der Goalie hat freie Sicht, dann hat sich das. Ja, das sind halt alles Sachen, das sieht man im ersten Moment gar nicht. Da fragt man sich nur, wieso sind wir von der blauen Linie so ungefährlich? Ja, das kann man sich fragen. Meistens liegt es aber nicht an denen, die schießen. Ne?
Aber wir waren beim Thema Trainer. Ich will nochmal das Ding zu Ende spulen. Also wir wissen nicht genau, selbst Dötsch weiß es nicht, wer für Überzahl, Unterzahl verantwortlich war.
Ich weiß es, ich sag's nur nicht.
Das ist doch jetzt scheiße.
Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube tatsächlich, also du kannst mir nicht erzählen, dass Stefan nicht bei beiden seine Finger im Spiel hat. Sagt er ja auch, muss am Ende
als Headcoach. Und Janne wird auch seine, alles gut. Über wen wir gar nicht geredet haben und der einen Top-Job gemacht hat, ist Toni Zabel. Warum? Wer hat dafür gesorgt, dass junge Spieler eine gute Saison spielen? Wer hat viel mit ihnen geredet? Wer hat viel mit ihnen beim Training gemacht? Konnte man sehen. Lua News, Radionos, Geiger.
Aber es fürs Development war doch unter anderem Kujala auch.
Nein. Da bist Janne du fehlinformiert.
Janne ist dafür verantwortlich, dass wir so topfit und auch, muss man ja wirklich sagen, speziell nach der Pause wirklich on point da waren. Auch das kann man nicht hoch genug bewerten.
Und ich habe mir sagen lassen, dass er auch ziemlich gut andere Dinge moderiert hat. Also so ein bisschen, ich habe ja mal vom guten alten Bernd Hake gelernt, was eigentlich ein guter Co-Trainer ist, dass ja auch ein Großteil seiner Arbeit moderativ funktioniert, damit du alles ausgleichst und so. Das muss er gut gemacht haben. Das ist mal einfach so. Also es hat auch ein paar Dinge gegeben, formulieren wir es mal sehr freundlich. Da hat es auch mal gekracht in der Bude, aber insgesamt muss man sagen, hat er ziemlich gut gemacht, weil unstrittig, glaube ich, so ein Lua Niehus, wie er gespielt hat, das war wirklich stark, dass ein Geiger in so eine Rolle gekommen ist. Und du hast natürlich auch gesehen, dass so ein Noel Safran, bedauere ich sehr für ihn, aber der hat irgendwann überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt in der Entwicklung der anderen. Ob das dann auch ein Thema ist für die Trainer oder ob man einfach erkennen muss, du musst halt auch deine Position halten, wenn sie schon vorher definiert ist und darfst nicht überall rumrennen, sondern musst es einfach machen. Und dass andere junge Leute besser machen, dann ist das halt so. So traurig, wie es ist. Und Noel, ich wünsche ihm alles Glück der Welt. Ist ein total feiner Kerl. Aber das wird auch bei anderen Vereinen noch eine Herausforderung, diesen Entwicklungsschritt zu machen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also dann wäre Trainerteam ziemlich anständig. Jetzt geht es aber noch um einen anderen Punkt. Wie kompensiert man denn Fischbuch, Cornell und den Kollegen Anthony Camara?
Ja, das im Kollektiv, würde ich mal sagen. Zum einen.
Würde ich nicht sagen. Also du hast ja.
Die Frage ist ja, ob der Kollege Fritz Meier, das kannst du uns natürlich sagen, wieder so ein Riesending wie in Frankfurt anbahnt, mit einem Ex-NHLer, der dann plötzlich auftaucht und die Welt regelt.
Ich glaube, Carter Rowney kam einen Tag vor Saisonbeginn damals.
Genau.
Das heißt, da kann ist man ja auch ein bisschen mal
früher
hin
versuchen.
Und würde auch. Nee, früher kriegst du die, glaube ich, nicht. Und da sind wir dann wieder bei der Nahrungskette. Also klar, es ist nie ausgeschlossen. Auch wir hatten ja solche Kaliber, was weiß ich. Aber wenn die Dell Colts und Daugavinch und Rowney jetzt in dem, wenn die eins gemeinsam haben, ist, dass die nicht im März oder April ihre Verträge in Europa unterschreiben. Alex Grenier kam, glaube ich, damals Ende September, auch als absoluter Unterschiedsspieler damals.
Der ist wieder frei.
Der ist wieder frei, richtig. Ich würde aber mal,
ist nur, warum?
Ich würde mal behaupten, der passt nicht ganz so gut in Stefans System, so leid mir das auch persönlich tut.
Meinst du, weil du mal defensiv was tun musst?
Ja, also der war ja jetzt nie der laufintensivste Spieler und das
lerne gerne dazu,
nicht,
wenn du das so sagst.
Wird ihm hier, glaube ich, nicht so schwer. Hat viel mit seinem langen Schläger und seinem Auge gemacht und das halt unwiderstehlich. Ich habe den auch immer sehr gerne gesehen, aber er hat halt auch zwei Jungs daneben gehabt, die geackert haben wie die Irren. Ne? Das darf man auch nicht vergessen mit Bailey und Whitney. Aber hat schon Spaß gemacht, die Reihe. Ich glaube, Franz hat es Freitag selber gesagt, es fehlen noch drei Importstürmer, glaube ich. Das, selbst wenn er es nicht gesagt hat, sage ich es jetzt halt. Das ist auch kein Geheimnis.
Hat er gesagt.
Da ist es jetzt auch nicht so, dass es da eine lange Liste gibt von Leuten, wo wir uns quasi aussuchen können, weil alle unbedingt in Iserlohn spielen wollen zum jetzigen Zeitpunkt, sondern das wird viel Scouting, viele Telefonate, wie passt das, wie ist die Arbeitseinstellung, das sind ja alles so Dinge links und rechts. Die weißt du vorher nicht. Auch deshalb tut ein Abgang von einem Cornell sehr, sehr weh, weil bei dem konntest du dir sicher sein, wie der so tickt und was du da kriegst. Das gilt nicht für alle Imports, die du so holst. Und da wartet, glaube ich, noch ein sehr arbeitsreicher Sommer auf ihn. Und trotz der Tatsache, dass, wie André gerade schon sagte, wir dann doch einen Großteil des Kaders zum jetzigen Zeitpunkt schon unter Dach und Fach haben.
Also Cole Meyer richtet schon was. Das glaube ich auch. Sowohl defensiv als auch offensiv. Der kann schon, wenn er ein gutes Jahr spielt, ein Corny vergessen machen. Also wollen wir ja gar nicht, aber ersetzen. Sagen wir es so. Ich will gar nicht sagen vergessen machen, aber das kannst schon sehen. Du brauchst aber trotzdem mal einen Top-Center.
Ja, den wirst du wahrscheinlich irgendwo im Ausland finden.
Ja, über den sprechen wir seit, ich weiß nicht, wie lange. Also,
naja, das heißt ja nicht, dass man nicht drüber sprechen kann. Ob du eine kriegst, ist halt eine andere Frage. Ne?
Und dennoch glaube ich, wenn du was besonders verbessern kannst im Vergleich zu dieser Saison, dann ist es das Secondary Scoring. Weil wenn du überlegst, jetzt auch von den Abgängen, Jensch hat eigentlich Unterwert geliefert. Und ich sag mal, da.
Vielleicht hat er deshalb kein neues Angebot bekommen.
Das kann gut sein. Ich gehe sogar davon aus, dass es daran lag. Aber.
Was traurig ist.
Also, genau. Aber dennoch, dennoch wäre es wünschenswert, wenn da natürlich einer käme, der vielleicht 20 plus macht an Punkten. So, ich weiß nicht, Taro hatte, glaube ich, 13.
13, ja.
So. Dann hattest du einen Turnquist, wie viele Tore?
8-3.
Also ja, 8 Tore. So, für einen Import so, auch gern 20 plus Punkte. Und ich glaube, in dem Bereich, Eirik Salsten ist hinten raus, dann zweite Saisonhälfte eigentlich so ein bisschen gekommen, wurde da besser, aber in der ersten Saisonhälfte hat, ich glaube, bis die Form dann so etwas anstieg und es bei ihm dann auch besser lief. Da dachte jeder, warum haben wir den verpflichtet? Ja, also auch in dem Bereich sage ich dann, ich glaube halt, dass diese Einstellung hatte ich schon immer. Du hast jetzt mittlerweile auch richtig gute deutsche Spieler mit Ubekele, Nabravnik und so weiter, Teuter. Aber ich sage nach wie vor, in der Regel am Seiler See in Iserlohn bei einem Low-Budget-Team müssen eigentlich die Imports den Unterschied machen. Und wenn die am Ende natürlich nicht stechen, wir hatten im Vorfeld ja auch schon Jahre, wo wir gesagt haben, woran lag's? Ja, weil einige Fehlgriffe getätigt wurden und die nicht gezündet haben. Und wenn du dann von 9 Ausländern, die spielen dürfen, nur 5 bis 6 in einer Form hast, wo du sagst, die bringen dich weiter, das sind die Go-To-Guys, ja, dann hast du als Iserlohn ein Problem, weil dann hast du halt nicht diese Qualität, die du aufs Eis bringen kannst, als wenn du wirklich sagst, diese 6 Stürmer und 3 Verteidiger, das sind Leistungsträger von uns und nicht nur Leute, die den Kader ergänzen. Wie zum Beispiel vor der Saison haben ja auch viele gesagt, so McCoy Aircams, super Charakter, wurde ja nicht umsonst auch mit in den erweiterten Kreis der Kapitäne mit reingewählt und bestimmt. Aber rein spielerisch, von der Qualität her, wenn du das Sportliche betrachtest, hat er dich im Endeffekt weitergebracht, nicht weitergebracht, und es wurde halt auch für ihn eine Importstelle genutzt. Und ich glaube halt, dass du in dem Bereich kannst du auch dann mal die, weiß nicht, 75, 80 Punkte, die Fischbuch und Cornell diese Saison gemeinsam gemacht haben, dann auch mal schließen. Über mehrere Leute, die halt mehr Punkte liefern als vergleichsweise die Abgänge, die jetzt nach der Saison gehen müssen.
Ist natürlich die Frage, also die drei, die da kommen müssen, alle Import, Sturm, sind die eingeplant für eine erste Reihe tatsächlich? Weil dann musst du entsprechend liefern. Weil du darfst ja mal eins nicht vergessen, ein Cole Meyer, ich meine 18 Tore, Hauptrunde, wäre so sein Ding gewesen, plus weniger Assists als andersrum. Ein Christian Thomas, ein Tyler Boland, hast du ja schon. Die liefern. Also, in normalen, erwartbaren Rahmenbedingungen, ohne Verletzung, liefern die. Du sparst dir den Center der dritten Reihe, weil den hast du mit Maxi Eisenmenger theoretisch. Ich will gar nicht, dass er da unbedingt spielt, aber du hast ihn dir schon geholt. Und Deutsch, ja, musst du erwarten, dass der auch ein bisschen mehr punktet, als er das bisher gemacht hat. Und dann hast du halt diese erste Reihe, in Anführungszeichen, wo ein bisschen was passiert. Kyle Wood ist noch eine große Frage. Werden wir wissen, dass Emil Johansson zurückkommt, wird das spannend, weil der punktet mehr als das, was war. Norell, zweite Saison, kann man auch mal gucken, was da passiert. Aber der soll schön defensiv spielen, um vielleicht auch einem Johansson eine gute Rolle zu geben oder wie auch immer man das dann ein bisschen aufteilt. Aber die Perspektive, würde ich jetzt mal sagen, dass du das ersetzt kriegst, ist schon da. Es waren 150 Punkte von den dreien, wenn ich das richtig im Kopf habe,
nee, von den
die du geholt nicht. Hast. Doch, von Kim. Nee, da waren noch ein paar andere. Da waren Salzen und da
also
waren
von Salzen den fünf sind knapp. Ja, oder von den sechs Stürmern, die uns verlassen, glaube ich, wenn ich mir ganz genau sind es Pi mal um 160 Punkte.
Ja, okay.
Das macht dann im Durchschnitt hab
ich fast, dann hab 25 Punkte.
25, 30 Punkte.
Die kannst du ersetzen. Ob du die Spielerqualität vergleichbar ersetzen kannst, das wird mal der einzige spannende Faktor sein. Weil ich meine, auch ein Daniel Fischbuch hat ein bisschen mehr gemacht, als nur zu punkten. Das muss man ihm auch mal lassen. Und jetzt, wenn du überlegst, wenn der am Anfang hier nicht am Seiler See das ein oder andere Ding gemacht hätte, dann wäre es mit den 11 Punkten vielleicht auch anders gewesen. Hätte es vielleicht nur 8 gehabt.
Das sind nämlich genau die Sachen, die muss man ersetzen. Und das wird halt am schwierigsten. Nämlich diese Leute, die in den schwierigen Situationen Verantwortung übernehmen. Und da nehme ich Cornell mit dabei. Wer waren denn die besten Spieler in der Zeit, wo es überhaupt nicht lief?
Ja, immer ein Corny in Fischbuch.
Plus Torhüter, egal wer gespielt hat. Ja. Das waren immer die besten Leute, die dann auch, wenn wenig Tore geschossen wurden, dann noch gescored haben. So, und da musst du natürlich gucken, dass du auch im Profil her Leute bekommst, die Verantwortung übernehmen, die vorausgehen, die auch in der Hierarchie der Mannschaft vielleicht einen Platz einnehmen, weil da sprechen wir natürlich im Moment auch davon, dass mit Corny jemand aus dem Kandidatenkreis, der Kapitäne und auch schon Kapitän war in Iserlohn und Fischbuchkapitän dieses Jahr, dann einfach den Verein verlassen und da natürlich Ersatz für gebraucht wird.
Naja, du hast Führungsspieler, hast du eigentlich nur noch Colin, der da ist, aus dem Führungsspiel, also das sind natürlich andere, aber der halt jetzt auch einen Buchstaben auf der Brust hat und der auch vorangegangen ist. Das kann man ja, der ist ja
brutal vorangegangen. Nein, ist schon wichtig, dass du auch einen Wut hältst. Das wäre schon hilfreich. Gucken wir mal.
Du hast natürlich auch noch einen Napravnik, der vielleicht eine etwas größere Rolle in der kommenden Saison bekommt, aufgrund dessen, was er hier gezeigt hat in dieser Saison und da angedeutet hat. Das war ja schon wirklich gut.
Oh. Dann ist das eigentlich, müssen wir noch über irgendwas reden? Ich überlege gerade schon.
Du bist
eigentlich schon wieder weg.
Ja, klar, entschuldige bitte, aber wir driften ja jetzt gerade schon wieder so ein bisschen in den Bereich der Spekulationen ab. Ich tut mir leid, dass ich jetzt allen die bittere Wahrheit sagen muss, dass es die Zeit dann halt zeigen wird. Und wir können am Ende des Tages nur darauf vertrauen, dass Franz und alle Beteiligten ihre Arbeit vernünftig machen.
Aber wir haben ja heute gelernt, mit einem guten Sportdirektor?
Angst und Bange ist mir nicht. Sagen wir es mal so.
Das ist wichtig.
Also enden wir diesen Podcast mit dem Satz, Angst und Bange ist mir nicht.
Ne, mir nicht. Ich weiß nicht, muss ja jeder für sich selber beurteilen. Vielleicht können wir das als Abschlussworte ja nochmal alle Beteiligten sagen, aber mir nicht, nein.
Wir hören uns dann im Dezember wieder.
Ja, das ist richtig. Ja,
wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht auch die Saison mal beginnen mit so einem Podcast. Wäre auch nochmal eine schöne Geschichte.
Aussagen, nicht, an denen ich mich messen lasse. Ne?
Ja, definitiv.
Wo, in Kitzbühel?
Das wäre mal wieder schön, oder?
Wird es dieses Jahr auch nicht geben.
Ja, das ist das Einzige, was wirklich enttäuschend ist, weil der Journalie hat es gefallen.
Das freut mich für die Journalie. Mir auch.
Naja, vielleicht kriegt der Pressesprecher ja mal ein Abendessen hin. So ja, vielleicht. Das wäre ja auch mal schön.
Damit die Leute uns hier mampfen hören können, ich glaube auch.
Nein, nicht für einen Podcast, sondern mal so zum Start. Wäre ja auch fein. Aber
du kriegst dein Steak, keine Sorge.
Ja, ich muss dich noch einladen zu einem Steak, jetzt erstmal in dieser Sommerpause. Das habe ich dir versprochen und das kriegst du auch.
Okay, das ist schön. Dann haben wir das jetzt hier auf Band.
An dem Abend können wir ja mal über unseren Live-Podcast nachdenken.
Super.
So, Männer. Aber ging irgendwie, ne? War erträglich. Nicht nur der Podcast, sondern auch die Saison.
Ja, im Endeffekt, wie gesagt, besser hätte es für die Roosters nur laufen können, wenn sie noch die Playoffs erreicht hätten. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht war diese frühe Planungssicherheit, dass Franz da entsprechend freie Bahn hatte für die kommende Saison und das ist anscheinend ja auch schon größtenteils genutzt hat. Von daher sind die Voraussetzungen erstmal für den Sommer eigentlich gut.
Sagt André Günther vom Iserlohner Kreisanzeiger. Was sagt denn Carsten Humme von der Eishockey News?
Also ich habe am Freitag mit Stefan Niemann ja gesprochen und er sagte, wir haben hier eine gute Basis gelegt, wo wir darauf aufbauen müssen und sollen und werden. Sinngemäß. Und das ist eigentlich genau das, was es trifft. Dass wir nach sehr turbulenten Jahren jetzt vielleicht in ruhige Fahrwasser kommen. Die werden nicht ruhig bleiben.
Ja, nee.
Aber
irgendwas ist immer.
Ja. Aber wir haben zumindest mal eine Grundvoraussetzung geschaffen. Und das beruhigt mich so ein bisschen. Mhm. Ja, also von daher.
Und der Heinz sagt, denkt mir an die Eissporthalle. Und an einen von zwei absolut relevanten, weil genialen und diesen Podcast ermöglichenden Sponsor.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hämer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
So ist das.
Der einzige Grund, warum ich so rumstresse, ist, dass ich fürchterlich aufs Klo muss. Schön, dass du jetzt wieder Spaß mit deinem Sponsor hattest. Jetzt,
Entschuldigung.
Let's call it a day. Ja.
So. Also müssen wir eben noch...
Man wird nicht jünger, aber Carsten.
Ja. Bevor wir jetzt zu detailliert in unseren Blasen-Podcast einsteigen, machen wir nur eins. Wir sagen, dass in der April 5 Wochen hat. Das ist das Schöne. Mhm. Denn das bedeutet, dass wir in der 3. und 5. Woche einen Podcast haben. Mhm. Zukünftig sind wir in der 2. und 4. für euch da. Und jetzt steigt erstmal ein in diesen Sommer, hört viele Podcasts nach. Ihr habt ja nicht alle gehört. Und dann hören wir uns wieder in nach Ostern fast jetzt 2,5 Wochen. Passt auf euch auf. Tschüss, Felix.
Tschüss, Mirko.
Das war die Saison 2025, 2026. Und wenn wir uns das nächste Mal hören, beginnt die neue. Gucken wir mal, was wir draus machen. Danke euch. Tschüss.
Ciao.